Hallo und herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0, der Podcast, wo komplexe Medizinthemen in einfachen Worten erklärt werden. Heute haben wir als Gast Amir Sensibe und er ist selbstständiger Physiotherapeut, Praxisinhaber und behandelt in seiner Praxis auch viele neurologische Patienten. Hierbei möchte ich gleich eine Frage stellen. Amir, kannst du uns etwas über die Konzepte, die in der Neurologie gegeben sind, gerade in der Physiotherapie, wie zum Beispiel das Bobert-Konzept, etwas erklären und näher bringen, was dort gemacht wird?
Mhm. Hallo, genau, also Bobert-Konzept, also Bobert ist erstmal keine Behandlungstechnik, sondern Bobert ist ein Behandlungskonzept, das bei Patienten mit neurologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Schlaganfall, Parkinson oder MS angewendet wird, um die Patienten im Alltag die Aktivitäten etwas zu fördern, die Teilhabe in der Gesellschaft und auch die Lebensqualität zu steigern, ne, zu ermöglichen. Und da spielt natürlich Bobert eine ganz große Rolle.
Das ist vollkommen richtig. Also ich erlebe das in meiner Praxis so, dass viele Patienten, die nach einem Schlaganfall halbwegs wieder beweglich sind oder Aktivität zurückgewinnen wollen, oft keine wirkliche Alternative haben zur Physiotherapie. Da brauchen sie Unterstützung, da müssen sie Eigenaktivität zeigen. Und das bedarf auch sehr viel Einsatz und Motivation von den Patienten. Wie gehst du mit diesem Aspekt um, wenn du jetzt zu Patienten reinkommst? Erste Behandlung, der ist demotiviert, der weiß nicht, was er tun soll. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
Ja, also beim Bobert ist es allerwichtigste ist natürlich die Befundaufnahme. Das ist sehr wichtig. Das heißt, wenn der Patient kommt zur ersten Behandlung, erstmal schaut man sich natürlich erstmal, wie ist denn die motorische Funktion, ja? wie läuft der Patient, ne? Und wie auch der Bewegungsablauf, wie ist der Körperschema. Und da spielt natürlich erstmal, wie gesagt, die motorische Funktion, ob er irgendwelche Kompensation, sag ich mal, ja, zeigt, Bewegungsablauf hat. Die Sensorik spielt da eine ganz große Rolle. Ja? Mhm. Und du hast es angesprochen, dass er antriebslos ist. Antriebslosen Patienten, da spielt natürlich die Kognitive auch eine ganz große Rolle. Ja. Und natürlich die emotionalen Aspekte. Ne? So, und da muss man dann den Patienten dort abholen, wo er ist. Gerade in der Neurologie, das muss man sich mal so vorstellen, das ist gerade so eine Lebensumstellung. Ja? Und eine Seite ist gelähmt. Du musst dann im Alltag damit zurechtkommen. So, und das ist nicht so wie gerade in der Orthopädie. Der Patient kommt mit vorderes Kreuzbandriss oder Schulter-OP und du hast einen Ablauf, ne, was du machen musst. Das ist ja schon geregelt. Ne? Also du arbeitest erstmal mit vorderes Kreuzbandriss, erstmal zum Beispiel die Streckung, ne? Das ist sehr wichtig und ne, dann geht es immer weiter. So. Da bestimmst du als Therapeut sozusagen die Therapie. Ja? Und in der Neurologie, in dem Fall Bobert, beziehungsweise ein Schlaganfallpatient zum Beispiel in dem Fall, muss man schon auf die Patienten eingehen. Ne? In welche Befindlichkeit ist der Patient gerade? Genau. Und darauf baut sich halt irgendwie der Schwerpunkt der Therapie auf. Und das ist ein Prozess. Ne? Ja. Und genau. Und,
ja, das ist ein Prozess, der sich über Jahre ziehen kann. Und was ich erlebt hatte, ich habe auch viele neurologische Patienten selber behandelt, für den Patienten, zum Beispiel jetzt, wenn wir über Schlaganfall sprechen, das ist ein lebenseinschneidendes Erlebnis. Ne? Man war völlig gesund oder normal gesund davor, hat einen Schlaganfall und kann plötzlich die ganze Körperhälfte nicht bewegen. Und zu dem Punkt zu kommen, wo der Patient das überhaupt akzeptiert, dass eben nicht alles wieder möglich ist, dass man nicht wieder alles machen kann, finde ich gerade in der Physiotherapie, das ist immer so ein großes, im gewissen Sinne auch ein Erfolgserlebnis. Und für uns als Therapeuten verschwimmt auch die Grenze zwischen Physiotherapie und Psychotherapie. Ne? Wie oft hast du es erlebt, dass du als Therapeut weniger als Physio agierst, sondern wirklich mit der Psyche des Patienten arbeitest?
Nee, ich muss sagen, ich habe da tatsächlich das Glück bisher gehabt. Ja. Natürlich auch Patienten, die auch psychisch total überlagert waren durch diesen lebensüberschneidenden Umstand sozusagen. Es gibt auch natürlich Patienten, also wie gesagt, ne, du musst halt die Patienten dort abholen, wo sie sind. Ja. So, und es kann auch, ich sag mal so, ne, du musst auf die Patienten eingehen. In welche Befindlichkeit ist der Patient gerade? Ne, so. Ja. Und das kannst du spielerisch, das kannst du mit langsamen Bewegungen. Ja? Ja. Also zum Beispiel, der Patient kommt rein zu Fuß, mit Stock oder ohne Stock. Und hast du erstmal dir angeschaut, wie ist der Patient jetzt gerade so. Ne? Und da direkt erstmal in die Bewegung reinzugehen. Du legst ihn hin, guckst du dir erstmal den Bewegungsübergang an, wie macht er das dann überhaupt und so weiter. Und solche Patienten brauchen intensive Erfolgserlebnisse. Ja. So, das heißt, es ist, das muss man denen aber auch klar machen, dass es nicht über Nacht passieren wird.
Genau.
Ne? Und es ist auch ich sag mal so, wie schwer der Patient davon betroffen ist, ist abhängig auch, wie weit sich die Heilung dann natürlich erfolgt.
Ja.
Und das dauert halt nun mal. Das muss man dem Patienten auch mal zwischendurch mal klar machen.
Ja,
und das muss man dem Patienten auch versuchen zu erklären. Aber natürlich dann auf den Patienten einzugehen. Ja. Das ist erstmal das Wichtigste. Ne? Ein bisschen einfühlsam.
Ja.
Ne? Und da muss man den Patienten natürlich fördern. Ne? Und dann gleichzeitig auch fordern.
Ja.
Dann weiß er genau, okay, nicht überbelasten. Ja. Und dann auch mal zwischendurch mal loben. Ja, und das haben sie doch super gut bekommen. Ne? Das war doch toll. Gucken Sie mal, das haben sie schon geschafft. Ne? Ja. So, und das motiviert sie dann auch. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was wir als Therapeut machen müssen meistens.
Ne? Ist auch etwas, was du jetzt im Physiotherapiestudium oder Ausbildung nicht wirklich lernst. Ne? Dieser Umgang mit den Patienten, wie man den richtig motiviert, wie man die richtigen Worte findet, die auch bei Patienten ankommen, dass er sagt, okay, das ist der Grund, warum ich diese Übungen, diese Bewegungen machen muss, weil sonst wird es ja auch nicht besser. Was das Einschneidende ist oder das die größte Herausforderung ist bei einem Schlaganfall, ne, gerade nach einem Schlaganfall hast du so die erste Initialphase, wo das Gehirn sich reorganisiert, wo man noch am meisten herausholen kann. Aber für den Patienten ist es die schwerste Phase, wo er erstmal mit dem Schlaganfall überhaupt an sich klarkommen soll. Und da wird er auch am meisten gefordert. Und danach kann sich das 3, 4, 5 Jahre ziehen, bevor man wirklich langfristig starke Erfolge in der Therapie sehen kann. In der Intensivphase, was würdest du, also wie ist deine Erfahrung? Wie oft gehst du da zum Patienten hin? Und wie ist es dann nach der ersten Intensivphase, die ja so um die 3 Monate und länger dauern kann?
Ja, also die intensive Phase, wenn der Patient jetzt gerade akut, das meinst du wahrscheinlich, ne? Akut betroffen ist, das ist erstmal natürlich die medizinische Lage. Es ist erstmal, spielt eine große Rolle. Also das heißt, da sind die Ärzte gefragt, ja, so, und da wird der Medizin nicht versorgt. Du kommst auf der Intensivstation, das ist gerade wirklich das schwierige, sage ich mal so, Zeit, beziehungsweise der richtige, also der schwierige Moment. So.
Ja.
Und da muss man natürlich ganz langsam an die Sache ran, also nicht überstürzen. Ne, da kannst du langsam erstmal mit taktiler Reiz arbeiten und gucken erstmal, reagiert er, nimmt er denn die betroffene Seite der Patient wahr oder wie ist denn die visuelle Einschränkung, ne, durch die Berührung kommen die Augen dann auch da, wo die betroffene Seite ist.
Ja.
Ja, da muss man dann natürlich gerade bei den Patienten, die frisch von Schlaganfall betroffen sind, sollte man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und auch langsam an die Therapie ran. Aber die Therapie muss eigentlich so schnell wie möglich begonnen werden. Ne? Also je schneller damit du beginnst, umso besser kommst du an Ziele ran.
Ja. gerade in der Intensivphase sind, ist das Umfeld, das familiäre Umfeld sehr stark gefragt, weil der Patient sehr viel Unterstützung, sehr viel Hilfe braucht. Hast du vielleicht ein paar Tipps für jemand aus dem familiären Umfeld, sei es die Mann, sei es die Frau, vielleicht Kinder, was du auch deinen Patienten mitgibst?
Also beim BOVAT-Konzept ist es eigentlich ist nicht nur der Physiotherapeut, der eine große Rolle spielt. Ne? Das ist ja eigentlich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachgruppen oder Fachbereichen.
Ne? Und darunter zählt auch das familiäre Umfeld.
Genau. Und nicht zuletzt auch der Patient selber.
Richtig.
Ne? So, und da kommt die Pflege, der Arzt, die Therapeuten, in dem Fall Physio, Ergo, Logopädie und auch die Familie, die Angehörige. Ne? Da stehen, die sind ja eigentlich mehr mit dem Patienten zusammen als wir Therapeuten. So. Und da muss man dann natürlich viele Punkte erklären. Ne? Also, ne, was, wie geht man in dem Fall denn um? Ja, also muss man den Patienten alles abnehmen? Ja, kriegt er, ne, ist jetzt krank. Man soll eigentlich dem Patienten nicht das Gefühl geben, dass er krank ist und dass er nichts kann. Ja. Eigentlich im Gegenteil. Ne? Da muss man den Patienten fordern. Ne? So zum Beispiel als Angehörige immer alles irgendwie über die betroffene Seite anzusprechen, auch die Gegenstände, die er braucht, auch wo die betroffene Seite ist, irgendwie abzustellen. Sowas halt, ne? Solche Tipps. Das ergibt sich natürlich, wenn du an der Quelle bist, in dem Fall zu Hause bist. Ja. Ne? So. Und umso besser ist es natürlich, wenn der Patient kognitiv so klar ist, dass er dann auch mitmacht. Ja? Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Angehörigen auch mit an Bord sind.
Ja, also für mich war das immer sehr herausfordernd, wenn ich mit den Angehörigen spreche und sage, bitte nicht alles abnehmen, bitte den Patienten auch mal machen lassen, mal aufstehen lassen, mal auf Toilette versuchen, selbstständig gehen zu lassen. Es dauert immer länger. Und klar, ne, wenn man jetzt, sage ich mal, wenn die Frau betroffen ist, der Mann möchte die unterstützen, der möchte für sie alles tun, der möchte, dass es ihr gut geht. Aber der Sinn dahinter, der Sinn in der Rehabilitation ist ja die Zurückgewinnung der Selbstständigkeit. Und das geht nicht, wenn die Angehörigen alles für die übernehmen.
Das ist richtig. Also unsere Aufgabe als Therapeut ist es so, natürlich die Angehörige aufzuklären. Ja. Es gibt dafür auch ein naheliegendes Ziel und ein Fernziel. So, und wenn er natürlich gerade frisch zu Hause angekommen ist, da brauchen wir erstmal, wie geht er dann zu Hause mit der Situation um? Ja. Ja, das ist eine ganz neue Lebensphase. Ja. So, und für mich, meiner Meinung nach, ist es immer wichtig, dass der Patient als erstes gut mitmacht, dass er diesen Zustand akzeptiert und hinnimmt. Es ist schwierig, und aber doch durch Behandlungen auch vieles besser werden kann. Ja. Es kann vielleicht ein bisschen länger dauern, aber man sieht Fortschritte. Ja. Sehr minimal vielleicht, oder vielleicht auch, es gibt auch Patienten, die schneller Fortschritte erzielen.
Ja.
Ne? Und deswegen gibt es natürlich diese Neuroplastizität, hast du auch gerade eben erwähnt.
Anfangsphase.
Genau. Ne? So. Und deswegen muss man eigentlich immer wiederkehrende Übungen bzw. Bewegungen ausführen.
Manchmal, jede Therapie sieht vielleicht immer gleich aus. Aber das braucht der Patient.
Das braucht er.
Weil die Wiederherstellung der Funktion geht nicht über eine einzelne Bewegung. Genau. Es braucht 100.000 Mal immer die gleiche Bewegung, bis der Muskel anfängt zu arbeiten, bis die Hirn-Nierv-Verbindung entsteht.
Genau.
Und das ist das, was wir als Therapeuten im BOVAT-Umfeld, im neurologischen Patienten immer beachten müssen.
Genau. Da spielt natürlich auch PNF eine große Rolle, durch Druck und Zug, Approximation und Traktion. Ja. Da gibst du halt nochmal ein bisschen Druck an das Gelenk. Ja? Da hast du halt diese ganze Spannungsfühler, die aktiviert werden oder bzw. stimuliert werden, die dann ganz andere Signal geben. Ne? So, und wichtig ist, dass die Wahrnehmung der Patienten gesteigert wird. Ne? So, und Und dann irgendwann mal, wenn man natürlich, oh, das habe ich auch geschafft.
Was ich oft erlebe oder was ja eigentlich in gewisser Weise auch normal ist, dass ein Schlaganfall nicht immer mit einer einzelnen Einschränkung in der Bewegung, Funktion eingeht, sondern es spielen auch sekundäre Faktoren eine Rolle. Wie zum Beispiel, wenn das Bein nicht bewegt wird, sammelt sich dort Lymphflüssigkeit an, das wird dick. Mhm. Wenn die Schulter nicht bewegt wird, entwickeln sich häufig chronische Schmerzen, die auch den Patienten langfristig plagen, wenn dort keine Therapie, keine Bewegung stattfindet. Was ist in deiner Berufspraxis häufig vorgekommen? Also welche sekundären Probleme sind vorgekommen? Wie bist du damit umgegangen?
Ja, was ich meine Praxis oder auch als vorher, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, ich war auch lange in der Neurobereich tätig gewesen, und was mir auffällt, dass die Patienten meistens so eine gewisse Kontraktur haben. Ja. Ne, so, die bauen so eine gewisse Spannung auf, weil das Gleichgewicht zwischen der betroffenen Seite und weniger betroffenen Seite nicht vorhanden ist.
Ja.
Ne, so. Und deswegen ist es auch wichtig, weil die Kontraktur oder die Gelenkbeweglichkeit, wenn es nicht erhalten wird, das ist natürlich nicht nur für den Patienten, sage ich mal so, schwierig, damit umzugehen, sondern auch für die Pflege.
Ja.
Ne, deswegen muss die Pflege auch dann mit da quasi an Bord sein. Ne? Das heißt, ne, es gibt ja auch Waschungen durch Bewegungen, ne, dass man halt irgendwie immer ein bisschen die Schlüsselpunkte öffnet.
Ja.
So, und da hast du dann dazwischen, ich sag mal so, manchmal, wenn es wirklich zu spät ist, langjährige Schlaganfallpatienten mit starker Kompensation und starke Kontrakturen, ehrlich, das ist ein bisschen schwierig.
Oft kann man da auch nichts mehr machen.
Aber man kann vielleicht nichts machen, aber es darf auch nicht schlechter werden. Weil schlechter geht es immer.
Ja.
Und man muss versuchen, den Zustand einigermaßen so zu erhalten.
Ja.
Ne? Kann auch sein, dass man das Ziel muss ja definiert werden. Ne? So, und es bringt nicht, wenn ich mit dem Patienten nur über den Flur eine Gangschule mache, ne, mit starker Kontraktur, kompensatorisch ist alles zu, ohne facilitieren, ne? Dass du ihn einfach die Bewegung mal leicht anbahnst oder so, weißt du? Dass man ein bisschen den Patienten mal mit Hands-on mal ein bisschen anpackt, mal zeigt. Ne? So, und ich finde, wenn man das regelmäßig macht, ich glaube, da könnte man vielleicht ein bisschen was rausholen. Mhm. Ne? Ansonsten ist Zustand erhalten.
Ja.
Ne? Es darf nicht schlechter werden.
Man versucht immer den Patienten zu helfen, aber das, manchmal wird es auch schlechter. Ne, dann können wir auch nichts machen. Gerade wenn eine einseitige Lähmung vorhanden ist, ist die Sturzgefahr ziemlich hoch.
Mhm.
Und hier können Stürze auch lebensbedrohlich ausgehen. Jetzt nicht aufgrund von dem Sturz, aber in der Operation Narkosen werden schlechter vertragen. Also es ist viel, viel gefährlicher, nach dem Schlaganfall nochmal eine erneute Verletzung einzuholen, als vor dem Schlaganfall. Worüber ich häufiger mit meinen Patienten spreche, ist Schmerzen. Weil gerade wenn ein Schlaganfall länger besteht, können auch chronische Schmerzen entstehen. Und gerade Schlaganfallpatienten sind sehr anfällig für zentrale Sensitisierung. Das heißt, wenn die Schmerzwahrnehmung auf Hirnebene gestört ist, wenn wir jetzt eine Extremität länger nicht bewegen, die schmerzt, Signale werden zum Gehirn gesendet und das Hirn lernt, den Schmerz besser und stärker wahrzunehmen. Das heißt, auch wenn die Extremität, die Schulter zum Beispiel, keine Bewegung hat, in Ruhe ist und da eigentlich nichts schmerzen kann, empfinden wir trotzdem Schmerzen, weil das Gehirn auf den Schmerz sensitisiert empfindlich ist. Und wenn ich das Thema dem Patienten erkläre, der chronische Schmerzen hat und der das versteht, allein schon das kann eine Erleichterung sein, gerade bei chronischen Schmerzpatienten nach dem Schlaganfall. Wie ist es bei dir in der Praxis? Also wahrscheinlich hattest du auch Patienten, die auch wirklich lange und häufig Schmerzen haben. Wie gehst du damit um? Erklärst du den Schmerz, also die Physiologie dem Patienten, wie wir das gerade besprochen haben? Wendest du bestimmte Techniken an, vielleicht ergänzende Mittel wie Elektrotherapie bei solchen Patienten? Wie machst du das?
Also das, was ich bei Schmerzpatienten mache, nach sag ich mal, so neurologischen Erkrankungen meistens, tatsächlich also keine Elektrotherapie.
Ja.
Aber ich versuche mit leichte Bewegungen. Also da kannst du zum Beispiel andere Methodik auch mit einbeziehen. Ne? Du kannst vielleicht versuchen, über die weniger betroffene Seite etwas die betroffene Seite, ich sag mal so, ja,
zu fordern.
Ne? Und das kannst du mit PNF ganz gut. Ja? Und das natürlich auf Dauer. Ne, wenn du halt Overflow-Technik, PNF, kannst du natürlich auch mal, zum Beispiel die Schulter ist betroffen, ist es auch sehr schmerzhaft. Mhm. Wenn du mehr über die weniger betroffene Seite arbeitest, dann wird irgendwann mal die betroffene Seite auch etwas entspannter. Also das heißt, die Muskulatur wird anders quasi beansprucht bzw. aktiviert. Und wird der Schmerz, also ich versuche es meistens mit PNF, mit Overflow, weil wenn du mit Hands-on arbeitest, in der Bewegung, wo die betroffene Seite ist, es ist meistens, der Bewegungsausmaß ist sehr stark limitiert.
Ja.
Und da arbeite ich ungern halt in den Schmerz rein. Ne, und das bringt nichts, da macht er wieder noch mehr zu. So, da würde ich dann halt, wie gesagt, über die weniger betroffene Seite arbeiten und versuchen, dass er bewusst die Seite dann aktiviert, weil die weniger betroffene Seite irgendwann mal ermüdet sozusagen.
Ja. Da gibt es ja auch zum Beispiel Spiegeltherapie, wo man einen Spiegel Patienten mitten vom Oberkörper stellt und dann schaut der Patient sich die gesunde Seite an und sieht, wie sie sich bewegt. Er bewegt die gesunde Seite und stellt sich vor, dass die gleiche Bewegung auf der parietischen, nicht funktionalen Seite gemacht wird. Hierbei ist auch die Vorstellungskraft, die stark gefordert wird. Und es wurde auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn wir uns eine Bewegung vorstellen, auch entsprechende neuronale Reize in die Muskulatur reingehen und ja, das Gehirn versucht, die Muskeln anzusteuern und zu bewegen. Wie ist es denn bei dir? Arbeitest du auch mit der Vorstellungskraft mit dem Patienten? Gibst du bestimmte Anleitungen, vielleicht Sinnbilder? Stell dir vor, wie du die Bewegung machst. Konzentrier dich auf die Bewegung.
Da versuche ich mich vielleicht zwischendurch mal mit den Ergotherapeuten mal mich auszutauschen und da vielleicht dass, ne, einfach mal ein paar Ideen auszutauschen.
Ja.
Und das, was ich versuche, ist es meistens eigentlich bei den Patienten weniger eher Spiegeltherapie, sondern mehr halt, dass er mehr Druck bekommt, ne? Mehr an die Stutzaktivitäten rangehen, jetzt bezogen auf die Schulter, wenn wirklich die Schulterproblematik ist, also Stutzaktivität auf die Unterarme.
Geschlossene Kette.
Ne? So, und auch Bauchlage, ne? Da hast du ganz andere, da kannst du auch mit dem Brustkorb arbeiten, ne? So zum Beispiel. Und ich finde, und da kann er vielleicht, da kriegst du auch mehr Input in den Gelenken, wo die Rezeptoren sitzen. Und das heißt, die Weiterleitung wird dann stimuliert und mit der Zeit soll man hoffen, dass es dann wieder besser wird.
Ich würde sagen, dass wenn man den Patienten zum einen die Hoffnung vermittelt, die aber auch realistisch darstellt. Es macht keinen Sinn zu sagen, okay, in 2 Wochen werden sie gehen können, wenn das Bein kaum bewegt werden kann. Das ist unrealistisch. Aber wenn man langfristige Ziele gut kommuniziert und sagt, wenn sie jetzt diese Übungen machen und wir müssen das wirklich ein Jahr lang konsequent durchführen, da werden bestimmte Alltagsaktivitäten auch selbstständig möglich sein. Sie werden selbstständig auf Toilette gehen können, sie werden selbstständig im Raum gehen können, spazieren. Sie kommen vielleicht vom Rollator weg oder vielleicht vom Rollstuhl, je nachdem, welche Hilfsmittel verwendet werden. Und diese Kommunikation und Zielvermittlung, das schafft auch nochmal, wenn man es richtig macht, Motivation, dran zu bleiben. denn die häufigste Nebendiagnose bei Schlaganfall sind Depressionen.
Richtig. Ja, ne? Das ist ein lebenseinschneidender Punkt.
Ja,
ne?
Wie oft hast du das erlebt? Ne? Du kommst zum Patienten rein und ja, keine Lust, gehen Sie nach Hause, ich will nichts machen. Und da musst du erstmal mit denen so ein bisschen ein Level erreichen, mental, dass sie bereit sind, überhaupt irgendwas zu machen.
Ja. Ja, also da muss ich wirklich sagen, weniger.
Hast du das Glück gehabt? Dass
wirklich, also weniger. Also ehrlich gesagt, das ist, ich finde, es ist immer gut, wenn man immer klein anfängt. Ne? Also das heißt, dass man nicht so irgendwie versucht, kommen Sie, stehen Sie auf, ne? Wir gehen mal einmal die Treppe rauf und runter, ist die Therapiestunde rum. Ne? So. Ne? Es reicht schon, wenn der Patient einfach da, wo er ist, also er sitzt zum Beispiel auf der Bettkante.
Ja.
So, und da mal vielleicht mit dem Rumpf arbeiten. Ne? Du kannst verschiedene Gegenstände nehmen, wo du halt mit ihm irgendwie so mal ein bisschen ablenkst. Ne? Ja. So, ne? Da der ein bisschen in Bewegung reinkommt. Mhm. Und dann da langsam in die Motivation. Und dann stehen Sie mal bitte auf jetzt. Ne? So langsam einfach auf ihn einzugehen und ihn mitzunehmen. Also ich hatte vielleicht mal vor meiner Selbstständigkeit solche Patienten mal gehabt, die absolut demotiviert waren. Ne, aber das ist, man soll den auch nicht übel nehmen. Ne? Es ist, man soll es auch nicht irgendwie, ja, ist demotiviert, macht nichts mit. Ne? Also soll nicht sein. Ne? Es ist natürlich, man kann eigentlich immer was machen. Ne? Du kannst an die Halswirbelsäule rangehen, ne? Ein bisschen mobilisieren, ne? So, ne? Kopf drehen, links, rechts, ja, verschiedene Bewegungen. Man kann ihn eigentlich, man kann immer irgendwie was machen. Ja, man muss nicht unbedingt jetzt irgendwie, ja, er möchte nicht aufstehen, er will nicht aus dem Bett rauskommen. Ich finde, das ist, gibt es auch an so einen Tag. Ne? Also, jeder ist irgendwo tagesformabhängig. Ja?
Ja, ja.
Und die dann, solcher Patient dann erst recht.
Ja.
Ne? Und deswegen, vielleicht ist es heute so und vielleicht am nächsten Tag, wo die Sonne scheint, ist der vielleicht, man kann ihn auch anlocken, kommen Sie, wir gehen mal kurz raus. Mhm. Ne, und einmal in die Natur rausgehen. Das ist auch mal für die Sensorik auch sehr wichtig. Ja? Noch eine ganz andere visuelle Wahrnehmung.
Ja.
Ne? Und da vielleicht nochmal in die Bewegung reingehen. Kleinigkeiten. Ne? So, und das ist dann für ihn ist es dann natürlich, oder für den Patienten ist es viel getan.
Genau. Ja, man sagt ja auch, dass Bewegung Endorphine ausschüttet.
Mhm.
Das heißt, eigentlich ist es eine sehr gute Strategie, mit kleiner Bewegung zu beginnen. Und wenn der Patient so ein bisschen sich bewegt hat, dann steigt also die Lust, die Motivation und dann kann man auch größere Ziele ansetzen und diese auch konsequent dann in der Therapie verfolgen. Wie hast du das bis jetzt gehabt mit anderen Patienten, also jetzt nicht nur mit Schlaganfall, sondern zum Beispiel mit Parkinson oder MS-Patienten? Wie unterscheidet sich da die Therapie, der Zugang, sage ich mal, zwischen Schlaganfall und MS? Wie ist da so deine Erfahrung?
Also meine Erfahrung ist bei Parkinson-Patienten, dass es ja eigentlich, dass die Parkinson-Patienten von der Motorik her ganz andere Wahrnehmung haben als die Schlaganfall-Patienten.
Ja. Ne?
Bei Parkinson-Patienten hast du erstmal diese räumliche Vorstellung. Nicht. Ne? Alle Bewegungen werden immer klein gehalten. Ja? Also das heißt, dieser Raum für die, es wirkt alles so kleiner. So, und da versuche ich zum Beispiel beim Parkinson-Patienten, die haben auch die Neige mehr dazu, ne? die Beugung zu gehen.
Ja.
Ne? Die Schritte werden immer kleiner, die entwickeln Tremor. Ja? Und das sind eigentlich Zeichen bei solchen Patienten immer erstmal auf den Boden zu gehen. Ja, ich gehe unten auf der Matte und versuche halt irgendwie mehr Raum zu geben. Ja, so, das heißt, die haben das Gefühl, dann nicht runterzufallen zum Beispiel.
Ja, ja.
Ne, so. Und von da aus vielleicht nochmal langsam hochkommen.
Mhm.
Das ist schon eigentlich viel gemacht. Ne? Also Bodentransfer.
Ja, ja.
Ja, ist viel getan. So, und Und dann kannst du, ne, da werden sie halt den Bewegungsausmaß erweitern. Mhm. Ne, beim Aufstehen, dann haben sie, ne, mehr Raum, haben sie auch keine Angst, aufs, runterzufallen oder hinzufallen. Ja. Und die sind auch gefährdet vom Sturz. Ja. Ne, wenn du mit denen ständig, in, ich meine, Gangschule ist immer wichtig. Ja. 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 Und damit quasi die Körperwahrnehmung ist halt anders. Ja. Ne? Und dadurch steigerst du halt die Körperwahrnehmung. Das, was du bei Schlaganfallpatienten natürlich anders ist. Ja. Ne?
Ich finde, der größte Unterschied zwischen Parkinson und einem Schlaganfallpatienten, beim Schlaganfall hast du dieses Ereignis Schlaganfall und es ist plötzlich sehr schlecht. Und der Patient versucht, sich da langsam rauszuholen, rauszukrabbeln aus der Situation. Mhm. Beim Parkinson hast du das nicht. Es wird langsam immer, immer schlechter.
Richtig.
Das heißt, beim Schlaganfall versuchst du, die Situation zu verbessern.
Richtig.
Beim Parkinson versuchst du darauf zu achten, dass es nicht schlechter wird.
Genau, du musst die Situation verlangsamen,
genau,
musst du sagen.
Und irgendwann gibt es einen Überschneidungspunkt, wo du es bei beiden versuchst, dass es nicht schlechter wird, wo ein gewisses Niveau erreicht wurde, zum Beispiel bei einem Schlaganfallpatienten. Aber Parkinson, das ist auch eine Erkrankung des Nervensystems, wo eben die Dopaminausschüttung ja, durch die Degeneration der Substantia nigra auf dem Rückenmark gehemmt ist, langsam eingeht. Auch hier haben wir Depressionen, wenig Antrieb, die auch dieser Körperhaltung beitragen. Meine Erfahrung war, dass bei Parkinson es immer ganz gut ist, auch Gruppen zu machen. Auch die mit vielleicht anderen Patienten in Verbindung zu bringen, die eine ähnliche Erkrankung haben. Mhm. Weil einfach dieser Austausch, diese Mitmenschlichkeit auch ganz viel an Bewegung fördert, was letztendlich auch diese, ja, sag ich mal, der Depression ganz gut tut. Mhm. Man sieht, ich bin nicht der Einzige, dem es so schlecht geht. Es gibt auch andere, die vielleicht durch die gleichen Probleme durchgehen. Mhm. Und wenn sie in der Gruppe üben, da kann man sich so gegenseitig messen und anspornen. Ne? Und deshalb finde ich, bei Parkinson sind Gruppen sehr, sehr schöne Möglichkeit, da die Patientin zu fördern.
Auf jeden Fall.
Beim Schlaganfallpatienten ist es immer ein bisschen schwieriger, weil je nachdem, wie der Schlaganfall ausgeprägt ist, brauchen sie mal mehr, mal weniger Zuwendung. Mhm. Und das ist eher in späteren Stadien spannend. Mhm. Wie ist es bei dir? Arbeitest du auch mal mit Gruppen oder machst du überwiegend individuelle Behandlungen?
Ich mache das immer individuell, also weniger Gruppen. Ich mache das lieber einzeln, finde ich es immer gut, weil dann halt unterschiedliche Krankheiten, unterschiedliche Wahrnehmungen.
Ja.
Und deswegen würde ich es einzeln machen und mit mehr Zeit.
Ja.
So. Und jede Einzelne braucht auch irgendwo die Aufmerksamkeit. Ja. So. Und das wird nicht einfach. Ne? Du hast Patienten von 5 Parkinson-Patienten.
Ja.
So, und das wird ein bisschen schwierig werden, alleine genau dann quasi zu korrigieren, zu machen, zu tun. Und wie kommt das dann auch bei den Patienten an, von der Wahrnehmung her? Ja? Nehmen sie das so an, wenn du denen sagst, machen sie mal bitte so, ne? Ein bisschen korrigieren. Ich finde es immer in solchen Situationen, bei solchen Patienten einzeln. Immer besser eigentlich, eine einzelne Betreuung. Schlimmer ist es natürlich, wenn du zwischen orthopädische Erkrankungen ein neurologischer Patient hast.
Ja, ja.
So, ne? Und das wird ein bisschen schwierig werden. Aber ansonsten finde ich, man kann es machen, je nachdem, in welchem Zustand, in welchem Stadium sich gerade befinden.
Ja.
Ne? Es gibt auch Parkinson, dass dieses Krankheitsbild noch nicht so fortgeschritten ist.
Mhm.
Ne? Und das merkt denn überhaupt, man merkt denn überhaupt nichts an, dass sie Parkinson haben. Ne? So, und, oder die sind eingestellt, ne? Und können damit gut umgehen.
Mhm.
Dann kann man die natürlich auch anders fördern.
Ja.
Ne?
Ja.
Deswegen ist es immer individuell.
Ja, grundsätzlich schon. Aber in der Neurologie gibt es noch ein sehr spannendes Feld, ein Krankheitsbild, was wir auch viele, ja, viele in der Praxis behandeln. Ist die Multiple Sklerose und wird bezeichnet durch die Entzündungsherde gerade im Nervensystem,
die Axon,
die schubartig stattfinden.
Mhm.
Was ich bei MS häufiger beobachtet hatte, weniger jetzt wie bei anderen Krankheitsbildern wie Schlaganfall oder Parkinson, dass mit MS die Persönlichkeit des Patienten sich stark im Verlauf verändert. Die werden immer ein bisschen extremer, ein bisschen extrovertierter, extravaganter und manchmal macht genau das die Behandlung von MS-Patienten ziemlich schwierig, weil du häufiger einfach nicht den Zugang zum Menschen wiederfindest, der vielleicht zu Beginn ganz anderer war. Wie ist da deine Erfahrung gewesen? Hast du da vielleicht ein paar Schlüsselerlebnisse gehabt?
Das Krankheitsbild der tausend Gesichter.
Genau.
So, und das ist, also es ist immer so, ich finde, in welchem Stadium befindet sich gerade der Patient oder die Patientin? Ja, ich finde, es gibt Patienten im jungen Alter, die haben MS, haben die Diagnose bekommen. Die sind super gut eingestellt. Man merkt ihnen nichts an, dass sie Parkinson haben.
MS.
MS, Entschuldigung. genau, man merkt ihnen gar nichts an, ne, dass sie MS haben. Und die gehen den Alltag genau, ganz gut nach. Ne? Also ohne Probleme, ohne Beschwerden. Die sind super gut eingestellt. Ne? Der Schub, vielleicht kommt das mal nicht so regelmäßig, der quasi fortgeschrittene Stadium ist. Da ist dann natürlich eine ganz andere Liga. Mhm. Ne? Wenn es ganz stark also fortgeschritten ist, ja. Auch von Antriebslosigkeit.
Ja.
Ne? So, du kriegst sie morgens vor 11 Uhr nicht aus dem Bett raus. Ja. Und die brauchen auch verdammt lange, bis sie halt bis sie sich quasi fertig gemacht haben. Ne? Und nachmittags ist wieder die Müdigkeit. Ne? Es liegt es an, ne, an Schub oder Medikamenten, Zusammensetzung, aber es ist am meisten eigentlich immer gleich. Ich finde im Vergleich zu, ehrlich gesagt, Parkinson oder Schlaganfallpatienten in einem fortgeschrittenen Stadium. Mhm. MS-Patienten ist nicht so einfach zu handeln. Da brauchen sie mehr Fingerspitzgefühl.
Ja, ja. Also einfach die auf der emotionalen Ebene abzufangen, genau. Wo sie gerade sind, das überhaupt herauszufinden, wie finde ich hier Zugang, wie kann ich der Person helfen. Es ist auch häufiger, man arbeitet lang mit dem Patienten und hat wirklich Erfolge erreicht, dann haben sie plötzlich einen Schub und dann ist alles weg. Und dann macht die ganze Behandlung, das macht das ziemlich frustrierend am Ende, weil das Krankheitsbild häufig auch zu eher einem früheren Tod führen kann beim Patienten.
Ne? Also ich finde, bei MS-Patienten im Vergleich zu Parkinson oder Schlaganfall können auch jüngere Menschen davon betroffen werden. Ne? Und je jünger man ist, umso natürlich, da hast du eine ganz andere Herausforderung, als wenn, ich meine, ne, klar, du kannst das alles besser handeln als jemand, der mit 60, ja, ja. Aber trotzdem ist es ein bisschen doch auch eine ganz andere einschneidende Lebensphase.
Ja, ja.
Genau, aber ansonsten mit MS-Patienten, wie gesagt, da muss man noch ein bisschen mit Fingerspitzgefühlen, aber doch dann auch mal klar zu machen, dass die Alltagsaktivität und auch die Lebensqualität, ne, die Partizipation, dass es im Vordergrund sein muss. Und die ziehen sich auch meistens zurück, ne, also in fortgeschrittenem Stadium. Ne, und da natürlich die Depression wird dann natürlich nochmal
ziemlich deutlich.
Ja.
Was das Spannende ist auch bei einem MS-Patienten, du weißt nie wirklich, was er dir mitbringt. Nur du hast einen Patienten mal, wo das Bein nicht funktioniert oder dann wieder die Hand oder die haben kein Gleichgewichtsgefühl. Also es ist immer unterschiedlich. Das heißt, wenn du dir Diagnose siehst, okay, der Patient hat MS, das gibt dir eigentlich fast gar keine Information, was du da mit dem Patienten machst, weil du von Behandlung zu Behandlung vielleicht ganz verschiedene Sachen machen musst, um eben mit seinen Problemen zu helfen. Und im Vergleich zum Schlaganfall, wo du eigentlich ziemlich genau weißt, und es geht um repetitive Wiederholungen, repetitive Arbeit, hast du hier etwas weniger Führung und Konzept, was du letztendlich anwenden kannst. Mhm. Wie gehst du da mit dieser Unsicherheit um? Hast du da vielleicht bestimmte Muster in der Praxis entwickelt?
Also wie gesagt, ne, wenn der Patient flexibel bestimmte Beschwerden mitbringt, ja, dann muss man als Therapeut auch flexibel sein.
Genau.
So, und muss man dann natürlich gucken, okay, wo ist dann das Problem? Ja, das Gleichgewicht, ich fühle mich ein bisschen schwindlig, ja, und mir geht es nicht gut, ja, so, und in dem Fall, man muss den Patienten erstmal runterholen, ja, also das heißt, ne, mal, ne, vielleicht auf die Liege, ne, und Bewegungsübergänge finde ich immer wichtig, um mal quasi zu gucken, ne, ob er dann damit mit dem Schwindel dann gut zurechtkommt, mal sitzen lassen und wieder hochkommen. Oder wenn er auch sagt, ich habe mal ein Beinproblem, das Bein, das Knie tut unheimlich weh, da setze ich ihn also nicht auf die Beinpresse und jetzt machen Sie mal was für die Muskelkraft.
Ja.
Ja, also da muss man dann vielleicht nochmal was an andere Maßnahmen greifen, mit Gewichtsverlagerung, Standbeinphasen mal beüben, sowas halt. Ne? Man muss halt irgendwie, finde ich, ein bisschen flexibler sein, mal gucken und auch vielleicht den Fokus, da wo die Beschwerden sind, nicht mehr zu geben, sondern auch andere Strukturen zu trainieren. Ja, heute machen wir was für die Schulter trotzdem.
Ja? Machen wir einfach so.
Ja, genau.
Gut. Jetzt haben wir die drei großen Krankheitsbilder in der Physiotherapie, in der Neurologie besprochen. Natürlich, das Bobert-Konzept umfasst auch noch vieles mehr, aber ich denke, das würde den heutigen Rahmen so ein bisschen sprengen, worauf wir auch eingehen können.
Richtig.
Hast du jetzt vielleicht noch zum Abschluss ein paar Worte, die du gerne auch den Patienten, die sich den Podcast eventuell auch angucken, mitgeben wollen, damit sie ja vielleicht ein bisschen mehr Richtung, ein bisschen Führung haben langfristig mit ihrem Krankheitsbild?
Also was ich den Patienten mitgeben würde, ist natürlich immer in Bewegung zu bleiben, immer aktiv zu werden und auch natürlich die Selbstständigkeit, nach der Selbstständigkeit versuchen, mehr die Selbstständigkeit zu gewinnen. So, das würde ich Ihnen mitgeben und dann natürlich auch die Lebensqualität zu erhalten, dass man den Patienten immer motiviert. Das ist immer das Wichtigste, finde ich.
Ja, es wird sehr häufig unterschätzt, dass eben die Eigenaktivität, der eigene Einsatz ungefähr 80% der Therapie ausmachen und die anderen 20%, wo wir kommen und wir sagen, okay, das müssen Sie machen, aber das Machen selbst können wir nicht abnehmen. Und dieses Verständnis, dass letztendlich der Patient auch, wie schlimm auch das Krankheitsbild sein mag, verantwortlich ist für seinen Zustand, das können wir auch nicht abnehmen. Und somit können wir auch nochmal zum Abschluss von dem Podcast auch, Mias, danke für deine Zeit, dass du auch mit mir das Gespräch geführt hast.
Schön, dass du da warst.
Und auch an die Zuschauer. Wenn Sie jemanden kennen, der ein Krankheitsbild, sei es MS, Schlaganfall oder andere Krankheitsbilder hat, gerne mit den Personen den Podcast teilen. Die Informationen, die wir hier besprochen haben, sind auch für Sie wichtig, auch wenn Sie ein Angehöriger ist von jemandem, der diese Beschwerden hat. Und unterschätzen Sie nicht die Physiotherapie. Man kann sehr viel mit Eigenaktivität erreichen und das sollte man auch tun.